Übers Ohr. Sehen im Alter. Eine Inforeihe.
Hallo und herzlich willkommen zur Episode 22 von Übers Ohr, dem Podcast zum Sehen im Alter. Die Metamorphose, der Wandel eines Films zu einem Hörfilm. Die Audiodeskription ist heute Gegenstand unseres Gespräches. Was ist ein Hörfilm und wie entsteht er? Was kann und will er leisten und was nicht? Wer wählt die Filme, die überarbeitet werden bei der Berlinale aus? Ist der Film mit Audiodeskription noch der gleiche Film? Und was tut die Berlinale insgesamt für Barrierefreiheit? Das sind aus unserer Sicht relativ spannende Fragen, die uns unsere Gesprächspartnerinnen beantworten werden. Und damit ist schon etwas verraten. Es sind zwei Personen und es sind zwei Frauen, die wir eingeladen haben, die uns kompetent dieses Thema näher bringen können. Unsere heutigen Gäste sind Anke Nicolai und Antonia Kerson vom Team der Internationalen Filmfestspiele Berlin. Wir sagen kurz Berlinale. Sie verantworten dort die Bereiche Audiodeskription und Barrierefreiheit. Hallo nach Berlin, sind Sie bereit?
Hallo, ja, wir sind bereit.
Hallo, auch von mir.
Wunderbar. Okay. Ein zweiter Gruß geht nach NRW. Stammhörerinnen und Stammhörer, die wissen jetzt schon, was kommt. Es kommt die Vorstellung der für mich wichtigsten Person im laufenden Podcast. Die Vorstellung von dem mir ruhegebenden Emanuel Stadler.
Ja, zu viel der Ehre. Hallo. Nee. Und herzliche Grüße aus dem Rheinland, das gerade auftaut wieder.
Okay, bei uns ist noch urisch kalt und deswegen spricht hier auch ein verschnupfter Thomas Golka aus Berlin. Und ich bitte das zu entschuldigen. Das ist dem geschuldet, dass wir draußen, ich weiß nicht, -8 oder -9 haben und ich mich irgendwie erkältet habe. Kurz einige Worte zur Vorstellung. Laut Mistral, da habe ich das erste Mal in meinem Leben eine tiefe Recherche gemacht, ist Antonia Kerson eine der führenden Expertinnen für Audiodeskription und Barrierefreiheit im Filmbereich. Sie hat Standards für Audiodeskription bei der Berlinale entwickelt. Sie kooperiert dabei auch mit unserem Verband, dem DBSV. Anke Nicolai ist eine professionelle Audiodeskriptorin und Aktivistin für Inklusion. Sie ist selbstständig und als Produzentin und Tonregisseurin tätig. Sie arbeitet für Film, Theater und Oper und gründete den Berufsverband Hörfilm e.V., Vereinigung deutschsprachiger Filmbeschreiberinnen, und stand diesem Verband auch einige Zeit vor. Soweit meine kurze Vorstellung und jetzt haben Sie beide die Gelegenheit, in unserer Fahrstuhlvorstellung das über sich zu erzählen, was Sie für wichtig halten. Dabei wäre es schön, wenn Sie ganz kurz darauf eingehen würden, was Sie bei dieser Ausgabe der Berlinale genau für Aufgaben wahrnehmen. Unser Aufzug fährt nicht sehr lange, er fährt nur 60 bis 90 Sekunden und startet jetzt mit Frau Kerson.
Ja, hallo. Ja, schön, dass ich eingeladen wurde und dass wir hier das barrierefreie Programm der Berlinale etwas vorstellen können. Mein Name ist Antonia Kerson, meine Pronomen sind sie, ihr. Ich bin seit ungefähr 4 Jahren die Koordinatorin für Barrierefreiheit bei der Berlinale. Ich arbeite schon sehr lange für die Berlinale in anderen Funktionen und habe vor ungefähr circa 8 Jahren eine Sehbehinderung erlangt und setze mich seitdem mehr mit dem Thema Barrierefreiheit und eben auch Barrierefreiheit im Film auseinander und habe angefangen, für die Berlinale ein Konzept zu entwickeln, wie man das Programm dort barrierefreier gestalten kann. Ich arbeite neben der Berlinale auch als Beraterin für Barrierefreiheit im Bereich Film, aber auch im Bereich Kunst, Kultur und Ausstellungen. Das, glaube ich, war es jetzt erstmal so für den Anfang. Dann gebe ich weiter an Anke.
Ja, hallo. Genau, ich bin Anke Nicolai, ich bin auch aus Berlin
und bin seit 1997 im Bereich der Audiodeskription tätig. Also ich war so eine der allerersten, die damals vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, vertreten durch Elmar Dosch und Dr. Bernd Benecke, ausgebildet wurde. Und habe die Standards zusammen mit den Fernsehsendern und der FFA mitentwickelt. Ich habe den Verein, genau wie schon gesagt wurde, den neuerdings Berufsverband für Audiodeskription, wir haben uns gerade umbenannt, mitgegründet und gehöre ihm auch immer noch an und produziere selber Audiodeskriptionen, aber auch generell barrierefreie Fassungen, wozu auch Untertitel für Menschen mit Hörbehinderungen gehören, für das öffentlich-rechtliche Fernsehen, für Kino, für Internet. Genau, zusätzlich bin ich auch im Live-Bereich tätig. Also ich spreche Live-Audiodeskriptionen seit 2006 für Theater, Oper, Musical, Ballett, also alles, was es gibt, was man sich vorstellen kann, aber auch bei Events oder Kongressen, Tagungen. Genau. Zusätzlich kann ich vielleicht noch sagen, ich habe auch schon sehr oft, also ich glaube 11 Mal den Deutschen Hörfilmpreis gewonnen des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands, worauf wir natürlich sehr
Ui.
stolz sind. Aktuell sind wir auch wieder nominiert mit 3 Produktionen, was mich sehr freut. Für die Berlinale bin ich seit 20 Jahren im Bereich sozusagen der Audiodeskription, also sehr spezialisiert tätig. Das heißt, ich versuche seit 20 Jahren dafür zu sorgen, dass ein Programm auf die Beine gestellt wird, was Filme mit Audiodeskription beinhaltet. Und bin so happy, dass es Antonia inzwischen auch gibt und wir sozusagen gemeinsam eine kleine Abteilung jetzt inzwischen bestücken und dieses Ziel gemeinsam verfolgen und jedes Jahr ein bisschen mehr bewirken können und das Programm immer wieder ein bisschen größer wird. Genau.
Toll. Vielen Dank für Ihre kurze Darstellung. Unsere erste Frage im Podcast zielt immer darauf, Sie in Ihrem jeweiligen Alltag gedanklich abzuholen. Deshalb stellen wir die erste Frage folgendermaßen: Was ist in letzter Zeit besonders in Ihrer Arbeit mit unserem Thema verbunden aufgetreten? Was hat Sie besonders beschäftigt mit dem Thema Sehen im Alter? Und jetzt drehen wir die Reihenfolge vielleicht einfach mal um. Frau Nikolai, vielleicht zuerst.
Also ich habe selbst einen Vater, der als blind gilt. Er hat einen minimalen Sehrest. Das ist Dr. Thomas Nikolai. Vielleicht kennen ihn auch einige. Ich bin also mit dem Thema Blindheit groß geworden und jetzt konkret, also mein Papa ist inzwischen 75 Jahre alt, eigentlich sehr viel damit konfrontiert, was es bedeutet. Ne? Also eben auch im zunehmenden Alter bestimmte Dinge eben nicht machen zu können oder ausgeschlossen zu sein, sei es irgendwie am Geldautomaten Geld zu holen oder ein Zugticket buchen im Internet oder so, ne? Also so ganz so Dinge, die für sehende Menschen total normal geworden sind, sind eben für Menschen vor allem im Alter, aber auch generell wirklich schwierig zu handhaben. Und das ist mein Bezugspunkt. Und ich habe auch noch eine sehr liebenswerte, langjährige Kollegin, Roswitha Röding aus Berlin, die sich im Berliner Blindenverein sehr engagiert. Sie ist mittlerweile über 80 und wir arbeiten immer noch sehr, sehr eng zusammen. Aber genau, da stelle ich das natürlich genauso fest, ne? Sie ist blind und wirklich an vielen Dingen braucht sie ganz viel Unterstützung, weil eben vieles nicht geht.
Darf ich kurz was einhaken? Roswitha Röding ist bei uns mit in der Fokusgruppe Sehen im
Aha,
Alter.
sehr gut. Gute Schnittstelle, ja.
Querverbindung. Okay. Und Sie, Frau Cresson, hat Sie
Ja,
auch irgendwas
also
beschäftigt?
bei mir ist es ja so, dadurch, dass ich selbst betroffen bin, ich bin jetzt, sage ich mal, noch nicht ganz so alt, habe aber eine Makuladegeneration, die eigentlich genau das ist, was sehr viele Personen dann im Alter erlangen und kann mich dadurch auch ganz gut hineinversetzen, würde ich sagen, in die Thematik, was heißt das eigentlich Sehen im Alter und was heißt das eigentlich, wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt eben einen Sehverlust hat. Das fließt natürlich auch immer in meine Arbeit mit ein und genau, also das ist sozusagen das, was mich jetzt mit dem Thema Sehen im Alter verbindet, würde ich sagen.
Okay. Damit sind wir auch schon mittendrin in unserem Thema, nämlich wie kann man das aufweichen, wie kann man Dinge trotzdem zugänglich machen. Wir haben das Thema in Blöcke aufgeteilt. Jeweils einer der Blöcke wird von einem von uns vorgestellt und die Fragen dann jeweils vorgetragen. Und Sie haben jetzt sozusagen sich, glaube ich, so weit warm geredet, dass Sie untereinander abstimmen können, wer dann antworten möchte. Ich würde gerne noch eine Ergänzung machen. Sie haben die FFA erwähnt vorhin. Ich glaube nicht, dass jeder Hörer weiß, wenn solche Abkürzungen kommen, wer das ist und was es bedeutet. Vielleicht können Sie dann immer jeweils sagen, FFA, ich glaube, es ist die Freiwillige
Die
Filmförderung oder was heißt es?
Filmförderungsanstalt, genau,
FFA?
aber dazu komme ich dann eh noch mal.
Okay. Okay, alles klar. Gut. Gut, also auf geht's. Emanuel, leg los.
Ja. Ja, zum Einstieg wollen wir für unsere Zuhörer, die von Audiodeskription noch nie so vielleicht mal gehört, aber keine Vorstellung davon haben, keine Rechte, vielleicht kurz klären. Und das wäre meine erste Frage. Was versteht man denn unter Audiodeskription und wie werden damit Filme für blinde und sehbehinderte Menschen zugänglich?
Vielleicht antworte ich darauf. Also Audiodeskription ist ein Verfahren, was es ermöglicht, alle visuellen Eindrücke eines Films oder eines Theaterstücks oder überhaupt, egal was es ist, kann das ein Kunstwerk sein, in eine präzise, sehr detaillierte und dennoch auch knappe Sprache zu übersetzen. Und beim Film ist es so, dass wir nur einen begrenzten Platz zur Verfügung haben. Das heißt, diese Beschreibungen müssen in die Lücken passen, die uns zur Verfügung stehen, also in die Dialoglücken. Immer dann, wenn nicht gesprochen wird, sind dann diese Beschreibungen durch eine zusätzliche Stimme für das blinde Publikum hörbar. Und das kann im Fernsehen dann über den zweiten Tonkanal sein oder im Kino zum Beispiel über eine App, die dann mit dem eigenen Handy nutzbar ist.
Was generell in diesem Zusammenhang kann dann die Audiodeskription leisten und was nicht? Was wäre eine ungerechtfertigte Erwartung?
Also wir haben ja den Anspruch als BeschreiberInnen, dass wir wirklich versuchen wollen, diesem Film komplett gerecht zu werden. Also der Anspruch ist erstmal da, ne, dass wir uns an diesem Werk, was uns da zur Verfügung steht, orientieren und versuchen, das Genre, aber auch die Filmsprache, auch Kameraperspektiven, ästhetische Filmmittel, all das zu berücksichtigen und eben in eine passende, auch dem Film angepasste Sprache zu übersetzen. Das ist also der hohe Anspruch, an dem wir uns orientieren. Und ich finde, das gelingt auch sehr, sehr gut, also sogar also größtenteils sehr, sehr gut. Und natürlich, das ist leider dann der Haken an der Sache, weil wir eben nur dann etwas erzählen können, wenn es eine Lücke gibt, können wir nur eine Auswahl an Informationen treffen. Also wir müssen uns auf das Wichtigste konzentrieren. Diese Entscheidung treffen wir aber auch mit blinden KollegInnen dann zusammen, zum Beispiel eben am Ende, wenn es eine Abnahme gibt mit blinden Referenzpersonen. Und wir orientieren uns natürlich vor allem an der Haupthandlung und auch an der Tonspur. Also sozusagen die Audiodeskription muss am Ende eine schlüssige Tonspur mit dem Filmton zusammen ergeben, sodass blinde Menschen dem Ganzen ungehindert und vor allem mit Spaß und Genuss folgen können. Aber ja, wir müssen filtern, wir müssen komprimieren. Das ist die große Kunst dabei.
Ja. Was würden Sie sagen, inwieweit jetzt unabhängig ganz konkret von der Berlinale, erstmal allgemein, wenn man Audiodeskription im Gesamtzusammenhang der Teilhabe von blinden und sehbehinderten Menschen betrachtet, welche Bedeutung hat das heute?
Also ich kann natürlich jetzt nur aus meiner Erfahrung heraus sprechen,
Ja,
die
das
ich
wollen
mit
Sie
den
ja.
Menschen, blinden Menschen habe, die ich kenne oder denen ich begegne oder KollegInnen. Und da spielt Audiodeskription eine sehr große Rolle. Also gerade für Menschen, sage ich mal, ab 30 plus. dass sie also eben wirklich zusammen mit sehenden Freunden, Familienmitgliedern auch ins Kino gehen können oder gemeinsam eben abends einen Film erleben können. Und das muss ja gar nicht mehr nur linear sein im Fernsehen, sondern die Mediatheken sind inzwischen voll mit Angeboten, was sehr, sehr schön ist und das ja auch über Monate hinweg. Also man kann inzwischen wirklich zu jeder Tageszeit sich Filme, Dokumentationen, Wissenssendungen aussuchen und sie schauen. Da habe ich den Eindruck, gibt es also wirklich eine enorme Nutzung. Ich stelle jedoch fest, bei Kindern und Jugendlichen sieht das anders aus. Da gibt es oftmals tatsächlich sogar eine Ablehnung oder auch eine Unkenntnis. Aber es gibt auch wirklich Jugendliche, vor allem, die ich immer wieder erlebe, die sagen, nee, brauche ich nicht, will ich nicht, ist mir zu viel oder ich will mir meine eigenen Bilder machen, wo ich immer sehr erstaunt bin und das aber zur Kenntnis nehme natürlich. Und genau, oder auch andere junge Menschen, denen ich auch schon auch auf der Berlinale begegnet bin, die sagen, nee, ich will die gar nicht hören, die Audiodeskription, ist mir viel zu viel.
Ja, interessant. Ja, ich denke, das weckt nun das Interesse und wirft die Frage auf, wie solche Audiodeskriptionen entstehen, Thomas.
Ja, also, ich würde gerne ein Experiment wagen mit Ihnen. Und zwar, vielleicht können Sie anhand irgendeiner Szene beschreiben, wie sich dieser Wandel vom Film zum Hörfilm vollzieht, also in welchen Schritten. Ich habe so eine Idee, ich selber habe mir drei Beispiele ausgesucht, vielleicht haben Sie auch ein anderes. Zum Beispiel die Einleitung zum Tatort, also möglichst, was viele Leute kennen und wie Sie das beschreiben würden und wie Sie es auseinandernehmen würden. Eine andere Szene ist vielleicht die von DiCaprio und wie hieß die Madame, die englische Kate Winslet, glaube ich, auf Titanic vorne auf dem Schiff oder Schlaflos in Seattle, diese tolle Szene am Ende, wo sich alle vier auf dem Empire State Building wiederfinden. Ich weiß nicht, ob Sie mit einer solchen Szene was anfangen können und das mal auseinandernehmen, was Sie dort genau tun.
Also vielleicht bleibe ich mal gerade auch in der Beantwortung, Antonia. Also den Tatorttext habe ich vor vielen Jahren mitgetextet, den Tatortvorspann. Schlaflos in Seattle kenne ich jetzt leider nicht. Und das Titanic-Bild, klar, das ist sozusagen eine ikonische Szene, die sich für sehende Menschen, denke ich, ins Gedächtnis eingebrannt hat. Ich habe sie aber auch nur so dunkel vor Augen sozusagen. Deswegen vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so detailliert machen kann, aber ich erzähle es vielleicht mal so. Also wir haben die Aufgabe, uns die jeweilige Szene anzuschauen. Dann checken wir, wie viel Platz haben wir zur Verfügung. Ja? Zum Beispiel bei einem Tatortvorspann ist es einfacher, weil wir haben vielleicht 30 bis 40 Sekunden Zeit. Es gibt nur Musik dabei. Also es gibt keinen Dialog, der uns quasi Platz raubt und können also dann sehen, okay, ich habe 40 Sekunden Zeit und in diesen 40 Sekunden werden relativ viele Bilder hintereinander schnell geschnitten gezeigt. Und dann suche ich die stärksten Bilder aus, die sozusagen zu dem Thema Tatort, Kriminalfilm gut passen und die das gut sozusagen wiedergeben, um was es geht. Ne? Das sind dann eben rennende Beine auf nassem Asphalt, dann das Augenpaar eines Mannes, er sieht von links nach rechts, Fingerabdruck, irgendwie, ich glaube, Linien formieren sich zu einem Fingerabdruck. Ne? Also wir haben sozusagen die essentiellen Dinge in diesen Bildern haben wir uns herausgenommen und die zusammengefügt und lassen wahrscheinlich ungefähr 3 bis 4 Bilder aus, weil wir eben mit der Sprache nicht so schnell sind, wie die Bilder aneinander geschnitten sind. Und dann passt es auch noch rhythmisch zur Musik. Also darauf müssen wir in dem Fall dann achten, dass es also auch noch zu der Musik ganz gut passt. Und wir am Ende bei der Schrift rauskommen, wenn dann eben steht in weißen Großbuchstaben Tatort. Und dann hört man noch diese letzten Tatortklänge, die wir alle kennen. Das sollte also dann nicht übersprochen sein. Und das ist tatsächlich ein reines Ausprobieren auch und ein Rhythmisieren sozusagen des Textes zur Musik. Und
Und genau, das kann dann durchaus eine Stunde vielleicht dauern, für 40 Sekunden den richtigen Text zu finden, der dann gut eingepasst wird zu dieser Tonspur. Ja, also das vielleicht mal so ins Verhältnis auch gesehen, ne? Also das 40 Sekunden könnte durchaus eine Stunde Arbeit bedeuten.
Jetzt haben wir sozusagen die Einzelszene. Wer entscheidet dann oder wie entscheidet sich das, welcher Film geeignet ist, überhaupt zu einem Hörfilm zu werden oder eine Hörfassung zu
Also da muss
erhalten?
man die verschiedenen Anbieter einzeln betrachten. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gibt es den gesellschaftlichen und politischen Auftrag, inzwischen alle Primetime-Sendungen ab 20:15 Uhr generell mit Audiodeskription auszustatten. Zusätzlich ist das Vorabendprogramm dazugekommen, also ich glaube so ab 18 Uhr. Und dann gibt es vereinzelt auch Kindersendungen, die feste Sendeplätze inzwischen mit Audiodeskription haben. Das heißt also aber auf jeden Fall ab dem Vorabendprogramm bis einschließlich eben Primetime ist mittlerweile vorgeschrieben, dass alles barrierefrei sein muss. Und das ist dann egal, was es ist. Also Krimis, Dramen, Rosamunde Pilcher etc. Genau, bei den Streamern, das kann ich leider nicht beantworten, wie die das entscheiden. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Und im Kino ist es so, dass nur die Filme, die eine deutsche Förderung erhalten haben, das sind Bundesmittel, das sind Mittel aus der Filmförderungsanstalt FFA abgekürzt oder vom Deutschen Filmförderfonds DFFF abgekürzt. Wenn also Filme eine dieser Förderungen oder auch dann meinetwegen zwei oder auch alle drei erhalten haben, sind sie verpflichtet, laut dem Filmfördergesetz eine barrierefreie Fassung herzustellen. Das heißt also Audiodeskription und Untertitel für Menschen mit Hörbehinderung. Und das gibt es seit 2012, diese Verpflichtung, und hat uns einen großen Kinomarkt beschert, was sehr, sehr schön ist, weil das gab es eben vorher gar nicht. Genau, also das ist sozusagen erstmal die rein rechtliche Grundlage dafür, dass überhaupt Audiodeskriptionen produziert werden müssen.
Welche Rolle spielen denn, gehen wir nochmal wieder ein bisschen ins Kleinere, spielen Stimme, Sprache, Timing bei der Audiodeskription, besonders wenn man so an anspruchsvolle Filme denkt oder Filme, die sehr visuell sind? Also wo man. Bin noch nicht so lange sehbehindert. Also ich habe so Bilder vor mir, so lange Schwenks über irgendeine Landschaft oder sowas, aber das wirkt ja unheimlich. Aber wie kriegt man das
Naja, genau,
transportiert?
indem wir, also es sind jetzt verschiedene Punkte. Also einmal ist sozusagen, wie übersetze ich das, ne? Also zum Beispiel alle Kamerabewegungen von Flügen, Drohnenaufnahmen, Blicke von oben, übersetzen wir gerne mit Blick. Also wir verwenden nicht das Wort Kamera, sondern wir sagen zum Beispiel ein Flug über, ja, eine Gebirgskette oder ein weiter Blick über ein weiter Blick über eine Stadt. Die roten Hausdächer glänzen in der Sonne oder so, ne? Oder ein Schwenk hinauf an einer Hausfassade. Also wir versuchen sozusagen, das auf jeden Fall zu berücksichtigen, weil das ist ja der Unterschied auch zum Hörspiel, also dass wir eben Film-Kameraperspektiven haben, die ja spannend sind und die ja auch bestimmte Gefühle und Emotionen transportieren. Und entsprechend müssen wir, also so unterrichte ich das jedenfalls auch, in der Lage sein, diese Kameraperspektiven sprachlich zu übersetzen und mit in der Audiodeskription einfließen zu lassen. Das ist im Grunde ein Standard, ne? Genauso wie wenn es Zeitraffer gibt, Zeitlupe, Schwarz-Weiß, das Bild wird grobkörnig, in blassen Farben. Das sind dann eben filmästhetische Mittel, die verwendet werden, dann geht es in Richtung Erinnerungen, Träume, Rückblicke, Rückblenden und so. Dass wir auch da also gar nicht unbedingt immer so mit dem Finger drauf zeigen, Achtung, es ist jetzt ein Rückblick, sondern eher das so erzählen, wie der Film es eben darstellt, ne? Also wir versuchen wirklich zu erzählen, was wahr ist, ohne zu erklären. Das ist unsere Aufgabe. So, und Thema Stimme ist nochmal ein ganz anderer Punkt. Also das eine sozusagen sind die Leute, die schreiben, das sind die AutorInnen. Das sind aber nicht die Leute, die sprechen,
Ja.
sondern die Stimmen
Okay.
gehören zu, und das sollte der Anspruch sein, professionellen SprecherInnen, die in der Regel auch Erfahrungen schon mit Audiodeskription haben oder zumindest aus dem Hörbuchbereich kommen, also die narrativ in der Lage sind, Geschichten zu erzählen. Also eine Nachrichtenstimme, die jetzt nur sachlich eine Audiodeskription runterrattert, wäre langweilig und nicht schön. Jemand, der zu viel reingibt, also der zu viel schauspielert, was SchauspielerInnen nämlich gerne mal tun, ist auch wieder too much, weil wir haben ja eigentlich den Film als Referenz und die Audiodeskription kommt nur dazu. Sie sollte also im Grunde im Idealfall unauffällig im Hintergrund sein, sodass man irgendwann gar nicht mehr wahrnimmt, dass da eine extra Stimme ist und sich harmonisch quasi in das, was vorhanden ist, an Filmtonspur einfügen. Und genau, und da arbeiten wir, aber auch viele Sender eben mit professionellen SprecherInnen zusammen und wählen dann zum Beispiel aus, wenn im Film schon viele Frauenstimmen vorkommen, dann wählen wir bewusst eine Männerstimme als Kontrast aus und umgekehrt. Wir haben auch erste Erfahrungen mit Kinderstimmen gemacht, also für Kinderprogramme dann auch geguckt, dass wir mit Kindern zusammenarbeiten, was super ankam, also was richtig, richtig gut war. Ja, und dann muss ich aber jetzt leider dann auch sagen, dass es jetzt den neuesten Trend gibt, weil es ja kostengünstiger ist und alle sparen müssen und alle KI total toll finden, KI-Stimmen einzusetzen. Und da bin ich als langjährige, ja, auch Aktivistin in dem Bereich, keine Freundin davon. Beziehungsweise vielleicht muss man auch das unterscheiden, nicht für fiktionale Programme. Ich finde, für Wissenssendungen, Dokumentationen eignen sich die schon ganz gut, ne? Sozusagen künstliche Stimmen, weil es um eine reine Faktenvermittlung geht. Aber wenn es um narrative, also Spielfilme, Serien geht, finde ich immer noch die menschliche Stimme unschlagbar, die eben auch wirklich eine Emotionalität transportiert.
Da sind wir schon mitten dabei, bei diesen menschlichen Dingen. Gestik und Mimik, das haben Sie noch nicht beschrieben. Wird das auch transportiert? Und wenn ja, wie angemessen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich eine ganz, ganz große Aufgabe von uns, die Mimik, vor allem die Mimik, richtig zu interpretieren. Also da auch nicht in die Irre zu führen. Und da hilft uns oft auch das Drehbuch, was wir zu Hilfe haben. Aber natürlich auch, sich ein komplettes empathisches Hineinversetzen in die Figuren. Das bleibt gar nicht aus. Plus man braucht auch ein dramaturgisches Gespür für Filme, also für Geschichten, ne? Wenn man das nicht mitbringt, würde einem das, glaube ich, sehr schwer fallen. Und dann natürlich benötigen wir für diese Arbeit eine unglaublich große Palette an Sprachkenntnis, an Wörtern. Also schaut jemand beunruhigt, aufgewühlt, traurig, besorgt, erschrocken, fasziniert, wütend, ne? Also sozusagen gerade die Adjektive und die Verben sind unsere liebsten Freunde, sage ich mal. Weil das macht eine richtig gute Audiodeskription aus. Also die richtigen Wörter zu finden für diese Emotionen, die wir sehen. Aber eben auch bei Gestik, ne? Also es kann jemand laufen, gehen, hüpfen, sprinten, hetzen, hasten, stürmen, marschieren. Das erzeugt alles andere Bilder. Und mir ist es, ja, schlendern,
Schlendern.
spazieren, genau, eilen. Also das ist sozusagen das Allerwichtigste, dass die Leute, die neuen KollegInnen vor allem, die ich eben auch ausbilde, das hatte ich vorhin, glaube ich, noch nicht gesagt, sozusagen, dass sie trainieren, richtig hinzusehen und das, was sie sehen, in die richtige Sprache übersetzen und nichts Falsches sagen, aber auch eben keine falsche Einschätzung dem geben. Und das ist die größte Schwierigkeit überhaupt. Für sehende Leute, die oftmals dann alleine arbeiten, das zu schaffen.
Jetzt sind wir auf der Produktionsseite gewesen. Jetzt wechseln wir nochmal kurz auf die Rezeptionsseite. Wenn ich jetzt im Kinosaal sitze, wie erreicht der Ton mein Ohr?
Ja, also das gibt natürlich verschiedene Techniken, wie man sozusagen diesen Filmton dann hören kann. Wir bei der Berlinale arbeiten mit einer App, der App Greta. Das funktioniert so, dass diese App quasi den Filmton zur Verfügung stellt, also die Audiodeskription. Und man lädt sich die Audiodeskription auf sein Smartphone herunter und kann dann im Kino quasi ganz bequem über das Smartphone die Audiodeskription sozusagen per Kopfhörer ins Ohr bekommen. Das Smartphone synchronisiert sich sozusagen mit dem Filmstart und daher gibt es sozusagen eine, ja, wie sagt man, Anke? Es verbindet sich einfach quasi ohne
Ja,
dass noch
synchron.
eine, genau, synchron, ohne dass noch eine
Synchron.
zusätzliche Technik dafür gebraucht wird. Das ist, wie wir auch bei der Berlinale unsere Audiodeskription zugänglich machen können.
Und
Okay.
damit sind wir komplett kinounabhängig, ne? Das ist ganz, ganz
Genau.
wichtig. Also mit der App kann man eben in jedes Kino gehen. Das ist eine ganz großartige Erfindung.
Genau,
Das heißt,
es gibt auch
auf
noch
der
andere,
Tonspur.
ja.
Darf ich noch mal fragen? Auf
Ja.
der Tonspur sitzt sozusagen ein unhörbares Signal, das dem Handy sagt: Bumm, jetzt fängt der Film an. Korrekt?
Ja, es gibt einen sogenannten Fingerprint. Also die
Okay.
Audiodeskription ist Timecode generiert. Das heißt, wir schreiben die Takes anhand eines Timecodes auf, der besteht aus der Stunden-, Minuten- und Sekundenanzahl des Films. Und jeder einzelne Satz sozusagen oder ein Satz wird eben per Timecode festgelegt. Und dieser Timecode befindet sich aber auch im Film quasi. Und dann wird quasi die AD passend zum Filmton generiert und das nennt sich Fingerprint. Also es wird für jeden Film, für jede Audiodeskription wird zum Film passend ein Fingerprint generiert, in der Regel dann auch von Greta und Stark selbst. Und dann ist sichergestellt, dass die Audiodeskription wirklich total passt zu diesem Film und egal, auch wenn man mal kurz rausgehen würde aus dem Saal und man kommt wieder rein, erkennt die App sozusagen, wo wir uns im Film befinden und spielt die Audiodeskription synchron an der Stelle wieder ab. Wichtig ist, man muss das Mikrofon erlauben. Also das muss man sozusagen zulassen bei der App, weil die muss einfach mithören, ne? Wenn man das nicht tut, dann passiert nichts. Das
Alles
ist ein
klar.
wichtiger Hinweis, ja. Genau.
Super.
Und man muss sie sich natürlich vorher runterladen auf das Handy so, ne? Also das ist eben auch Teil davon.
Alles klar. Jetzt springen wir gleich zur Audiodeskription bei der Berlinale, Emanuel.
Ja. Und zwar, was mich im Folgenden besonders interessiert, ist, wie kommt das Programm eigentlich zustande und nach welchen Kriterien entscheiden Sie, welcher Film mit Audiodeskription versehen wird? Bei der Berlinale werden ja extrem unterschiedliche Formate und Genres gezeigt und ich unterstelle mal, dass man eine Auswahl treffen muss. Vor welchen besonderen Herausforderungen stehen Sie dort bei der Auswahl der Filme?
Es klingt jetzt vielleicht für Sie ganz nüchtern, aber unser größtes Kriterium ist, haben die deutschen Filme, die wir auswählen, eine deutsche Filmförderung? Weil nur dann sind die Produktionsfirmen verpflichtet, dafür auch eine barrierefreie Fassung herzustellen. Das heißt, das ist unser Kriterium Nummer eins. Haben die Filme also eine BKM, FFA oder DFFF-Förderung? Weil nur dann kommen sie in Frage. Und dann setze ich mich sofort mit den Produktionsfirmen in Verbindung und frage ab, das ist nämlich gerade tatsächlich unser Prozess im Moment, sind die barrierefreien Fassungen gerade in Arbeit oder schaffen sie es noch bis zum Festivalstart, diese zu produzieren? Das fragen wir ab. Wenn wir Glück haben, klappt es in den meisten Fällen, aber es gibt leider auch Filme, auf die wir dann verzichten müssen, weil die Produktionsfirmen gerade mal schaffen, den Film fertigzustellen bis zum Festivalstart, aber eben leider nicht die barrierefreie Fassung. Genau, das ist sozusagen unsere Auswahl. Und dann schaffen wir gerade mal, also wir haben ungefähr so ein Zeitfenster von 2 Wochen, ja, um das festzulegen, weil wir können ja auch erst starten, wenn die Filme eingeladen und bestätigt sind. Das heißt, wir müssen auf die ganzen Sektionen warten, die Filme einladen ins Festival und erst dann können wir loslegen. Und dann versuchen wir natürlich schon auch aus jeder Sektion Filme zu präsentieren, also Wettbewerb, Berlinale Spezial oder Special oder Perspectives, Panorama, Generation und die Retrospektive. Das schaffen wir eigentlich auch jedes Jahr, das, was dabei ist.
Ja, das heißt also, gut, die Voraussetzung ist die Förderung selbst. Die Audiodeskription selbst liegt dann in der Hand der Produktionsfirmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder
Ja,
sind
genau.
Sie da in irgendeiner Form beteiligt?
Ja,
Und
genau.
heißt es dann, dass jeder Film, der über eine Audiodeskription verfügt und weil er gefördert wurde auch, dass der dann automatisch als mit Audiodeskription ins Programm kommt? Oder gibt es darüber hinaus noch dann eine Auswahl, wo Sie sagen, das passt nicht, oder die Audiodeskription funktioniert oder funktioniert nicht? Oder gibt es da irgendwelche Entscheidungen, die Sie da noch treffen?
Ja, also wir haben eben leider gar nicht genug Zeit, ne? Also ich weise
So,
darauf hin, dass
okay.
wir KI-Stimmen ablehnen, dass wir das eigentlich nicht so gerne zeigen wollen. Das ist uns letztes Jahr dann doch bei einer Produktion nicht geglückt, weil wir einfach keine Zeit hatten, das zu prüfen, weil wir irgendwann Programmschluss haben und eigentlich dann doch froh sind über jeden Film, den wir mit Audiodeskription zeigen können. Und dann denke ich auch das Publikum kann ja dann, also da bin ich auch wirklich gespannt auf das Feedback des Publikums, ne? Also sie gehen ja trotzdem rein, hören sich das an und können danach natürlich auch Feedback zurückgeben. Aber letztlich sind wir für die, ich sage jetzt mal, auch Qualität der Audiodeskription nicht verantwortlich. Also wir
Danke.
freuen uns quasi über jeden Film, den wir anbieten können. Und genau, ich versuche herauszubekommen, welcher Dienstleister im Bereich barrierefreie Fassung hat das produziert, um da schon so ein bisschen eine Ahnung zu haben, ist das eine Wald- und Wiesenfirma, die das zum ersten Mal macht, oder sind es bekannte Leute aus der Branche? Das versuche ich schon rauszubekommen und würde dann wahrscheinlich doch nochmal hinterher sein und danach fragen. Aber zum Glück bisher haben wir es da wirklich mit renommierten Firmen zu tun.
Ja. Das heißt, für Sie sind eigentlich finanzielle Restriktionen in der Beziehung irrelevant, sondern das ist dann eigentlich eine Frage bei den Produktionsfirmen selbst, wie viel Geld sie dann dafür investieren oder inwieweit sie sich da auch gegebenenfalls beschränken müssen.
Ja, absolut, genau. Also das liegt nicht in unserer Hand. Ich kann nur hoffen, dass alle das ordentlich kalkulieren und die Leute dann angemessen bezahlen dafür. Wir haben aber ein Budget, und da kann ja Antonia gleich noch was dazu sagen, eben für die Greta-Kosten. Genau, also wir stellen sozusagen zur Verfügung, dass wir sozusagen die Greta-Kosten übernehmen, also das, was quasi die Übertragung der Audiodeskription, die Produktionsfirma kosten würden, ist etwas, was wir von der Berlinale übernehmen. Und
Ja,
genau.
gut.
Ja,
Ja, vielen Dank.
was ich noch
Ja,
gerne
gerne. Ja,
ergänzen
machen Sie.
würde, ist, also die Berlinale ist ja ein internationales Festival und wir zeigen internationale Filme in Originalsprache hauptsächlich. Und das ist natürlich sozusagen auch eine Herausforderung in Bezug auf die Audiodeskription oder die barrierefreie Fassung generell, weil es natürlich auch darum geht, wie können wir sozusagen einem internationalen Publikum eine Audiodeskription zur Verfügung stellen. Und das ist jetzt sozusagen in dem Falle eher eine englische Version, die man vielleicht anbieten könnte. Da sind wir dieses Jahr dran und versuchen auch, uns international dort ein bisschen besser aufzustellen im Bereich barrierefreies Programm, weil wir natürlich mehr Leute noch erreichen wollen als nur das Deutsche beziehungsweise deutschsprachige Publikum, was zu unserem Festival kommt, was natürlich auch unser, ich sage mal,
Hauptklientel ist. Aber da gibt es natürlich auch wiederum unterschiedliche Standards in unterschiedlichen Ländern. Also in Deutschland, wie gesagt, wenn man eine Förderung bekommt, dann muss man eine barrierefreie Fassung herstellen. Das ist aber natürlich nicht international überall gleich. Und daher müssen wir uns da auch sozusagen mit auseinandersetzen.
Ja, vielen Dank. Thomas,
Ja, ich wollte
hast du
gerne noch
weiter?
ein bisschen auf die Rückmeldungen eingehen. Und zwar, welche Rückmeldungen erhalten Sie dann von Blinden- und Sehbehinderten Festivalbesucherinnen und Besuchern? Und wie fließen die in Ihre Arbeit ein, beziehungsweise vielleicht sogar in die Arbeit der Produktion? Gibt es da einen Rückkanal?
Also es gibt den Rückkanal in dem Sinne, dass wir erstmal, also es gibt ja Audiodeskription auf der Berlinale jetzt seit knapp 20 Jahren. Also wir können ja schon auf eine stolze Geschichte sozusagen rückblicken. Und die Leute kommen. Das ist erstmal sehr, sehr schön. Sie kommen in Scharen, sie kommen also wirklich auch jedes Jahr wieder. Also wir haben richtige Stammgäste, vor allem aus Berlin, aber es reisen auch blinde Menschen aus anderen Städten an, um eben bei der Berlinale dabei zu sein. Das ist erstmal total toll für uns und auch eine Bestätigung unserer Arbeit, dass es sich auch lohnt, auch das Programm stetig auszubauen und zu erweitern. Und ja, also Rückmeldungen an sich sind nur im persönlichen Gespräch eigentlich dann möglich, indem man sich danach noch mal kurz trifft und fragt, wie hat es Ihnen gefallen? Und dann eben da ein Feedback kommt. Aber generell natürlich erleben wir immer wieder, also gerade auch ich, weil ich dann in den Kinos auch bin und das eben auch seit 20 Jahren, kennen die mich natürlich auch fast alle persönlich und die freuen sich einfach alle wahnsinnig, dass sie dabei sein können. Also das ist sozusagen so ein Grundfeedback, so, ach, wie schön, dass ihr das wieder macht und dass wir dabei sein können, dass wir teilhaben können. Also so einfach diese Lebensfreude zu spüren, sie sind Teil davon, sie sind Teil des Festivals. Das ist schon allein eine totale Bestätigung für unsere Arbeit und für unsere Bemühungen, das, ja, das zu tun. Für die eigentliche Produktion muss man sagen, nein, weil, also da haben wir und da muss ich auch wirklich nochmal drauf bestehen und betonen, das sollten auch nur ausgebildete und geschulte blinde Personen in diesem Bereich arbeiten. Also nicht bloß, weil man blind ist, kann man Texte sozusagen beurteilen oder mit Text umgehen. Das werden Sie auch kennen als Redakteure. Es ist nicht jeder dazu in der Lage, Texte zu schreiben oder eben mit Text, genau, zu arbeiten. Also wir haben ja jede Menge blinde KollegInnen, mit denen zusammen Texte entweder sogar zusammengeschrieben oder dann spätestens, wenn der Text fertig ist, von Sehenden erarbeitet wurde, dann wird er abgenommen von Blinden und Sehenden dann gemeinsam. Also da haben wir die Feedbackrunden und die Referenzpersonen, die aber auch wissen, welche Fragen sie stellen müssen, um rauszukriegen, wird mir hier wirklich alles erzählt, was ich wissen muss.
Für mich ist ja der Hörfilm sozusagen ein neues künstlerisches Produkt. Arbeiten Sie da eigentlich auch mit den Filmschaffenden zusammen und vielleicht auch mit den Rechteinhabern? Und inwieweit, wenn Sie das auch so sehen, besteht eigentlich so ein künstlerischer Spielraum für Sie, den Film, der ist ja ein bisschen anders als das Original, sozusagen zu beeinflussen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt statthaft ist, die Frage, aber
Ja,
naja, schauen wir mal.
leider nein. Also wir sind ja so das allerletzte Glied in der Kette. Das heißt, der Film ist längst gedreht. Die Postproduktion, so nennt sich das, alles, was, wenn der Dreh fertig ist, sozusagen beginnt die Postproduktion. Das fängt also im Rohschnitt an, geht in den Feinschnitt, dann kommt die Musik dazu und so weiter. Und wir sind so wirklich die allerletzten, die dazukommen und da sind dann meistens RegisseurInnen schon wieder längst in einem anderen Projekt. Und es gibt auch wirklich bedauerlicherweise wenig Interesse an einem Austausch. Also es sei denn, man hat jetzt mal einen persönlichen Kontakt zu jemandem, weil man eben mal jemanden kennt. Oder ne, also man, also genau, durch persönliche Kontakte kann das viel eher mal stattfinden, dass man sich auch inhaltlich austauschen kann. Aber in der Regel, also in der Regel liest niemand die Texte gegen von Filmteams. Die sind froh, wenn es irgendjemand macht und am besten noch so günstig wie möglich. Und es sind wirklich Ausnahmen, dass, wie zum Beispiel bei der Konstantin-Film, Da gibt es eine Person, also eine Frau, die ist komplett zuständig für die barrierefreien Fassungen. Die prüft alle, ne? Die prüft die Texte vorher, die prüft die Untertitel und dann prüft sie das auch nochmal mit der App, wenn alles sozusagen aufgenommen wurde. Aber also die guckt schon, ob inhaltlich sozusagen alles stimmt. Aber das ist die absolute Ausnahme. Und ehrlich gesagt, ich finde es auch schade und bedauerlich, dass wir so wenig, wir haben keine Lobby. Wir sind oft das lästige Übel, das muss ich leider so sagen, in der Filmbranche. Ne? So, also da gibt es wirklich eher so ein, oh Gott, das müssen wir jetzt auch noch machen, die Barrierefreiheit, ne? Weil es eben verordnet ist durch ein Filmfördergesetz. Dafür müssen die Leute Geld bereitstellen, also im besten Fall 5.000 bis 6.000 Euro, die oft nicht da sind, weil sie dann schon für den Dreh alles verbraucht haben. Und viele sehen auch den Sinn nicht, muss man leider auch so sagen. Sie sehen, verstehen es nicht, dass blinde Menschen ein Bedürfnis und ein Interesse daran haben, Filme sehen zu können. Na, da kommt ganz oft dieses Vorurteil, die können sich ein Hörspiel anhören oder ein Hörbuch. Ne? Also da gibt es einfach ganz wenig Perspektivwechsel. Da müsste man eigentlich ran. Ich denke, wir sollten an die Unis. Antonia ist da auch schon gedanklich, hat er auch schon Pläne geschmiedet. Wir müssen eigentlich an die Unis und die Filmschaffenden von morgen abholen und die briefen und die mit dem Thema ganz früh in Kontakt bringen. Alles, was zum Thema Barrierefreiheit, sozusagen zum Thema Film, was damit zusammenhängt. Ich glaube, nur dann können wir ein Umdenken erreichen.
Meine letzte Frage zu dem Bereich Audiodeskription geht in die Richtung Live-Audiodeskription. Ist das nochmal ein ganz anderes Spielfeld? Ist das ganz anders gestaltet? Hat es andere Voraussetzungen oder Besonderheiten?
Ja, voll. Das ist sozusagen der Kick. Also es ist natürlich abhängig, ob ich auf einer Tagung spreche oder bei einem Kongress oder so, ne? Weil dann beschreibe ich ein Bühnenprogramm und sage vielleicht, wie die Leute aussehen, die vorne auf einer Podiumsdiskussion sitzen und beschreibe auch den Raum und die örtliche Umgebung. Aber wenn ich wie heute Abend zum Beispiel in der Deutschen Oper spreche, den Barbier von Sevilla, dann habe ich durchaus ein Skript. Also ein Skript vor mir, das ich mit einem Video vorher erarbeitet habe. Und dennoch kann ja immer unvorhergesehene Sachen auf der Bühne passieren. Also ich muss das Stück schon relativ gut kennen und auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Und das macht natürlich total Spaß, weil man dann auch improvisieren kann und auch ich spreche ja auch eben live, also mich hören ja alle blinden BesucherInnen, die dann im Saal sitzen, hören mich ja in dem Moment. Das heißt, ich kann mit denen auch interagieren, ne? Also indem ich auch mal sage, oh, heute setzt er aber nicht die Brille ab. Oder ach nee, jetzt ist es doch anders oder so, ne? Also da kann man auch so ein bisschen spontaner sein und ich liebe das tatsächlich. Das ist so ein bisschen meine Spielwelt, live zu sprechen. Weil ja, das andere ist halt in der Konserve, ne? Also da ist man im Studio, nimmt das auf, da kann man auch 10-mal probieren, bis es endlich passt. Live ist eben live. Also da muss es dann gleich beim ersten Mal sitzen und man sollte sich wenig versprechen. Genau, und das ist unglaublich schön und eben, weil wir auch in Kontakt sind mit dem Publikum, weil wenn wir fürs Fernsehen oder fürs Kino arbeiten, wir wissen ja nie, wer das überhaupt sieht, ob überhaupt irgendjemand sich das anschaut, anhört und ob überhaupt irgendjemand ermessen kann, wie viel Arbeit wir da reingesteckt haben und um wie viele Wörter wir uns eigentlich Gedanken machen. Genau, und ich glaube, im Leibkontakt ist es für mich wirklich immer eine besondere Freude, den Menschen einfach auch zu begegnen. Weil wir verteilen dann auch die Geräte vorher. Es gibt sozusagen so Audio-Guides mit Kopfhörern, die wir austeilen. Und es gibt eine Tastführung. Also heute Abend dürfen wir auch auf die Bühne der Deutschen Oper. Es werden Kostüme zum Tasten da sein, Requisiten. Und man kann eben das Bühnenbild einmal erkunden, ja, mit haptisch zum Anfassen. Aber man kann da auch einfach rumlaufen. Und das ist natürlich schon wirklich toll, weil das können ja Sehende dann tatsächlich nicht. Also da gibt es dann auch mal einen Vorteil.
Ich habe deswegen so nachgefragt, weil ich jetzt nicht auf der künstlerischen Ebene, sondern auf der sportlichen Ebene, ich habe eine Dauerkarte bei Hertha BSC und lasse mir das eben auch immer
Ja.
audiodeskriptieren. Und es ist wirklich ein tolles Erlebnis. Und manchmal bin ich hinten dran und manchmal habe ich Informationen, die anderen noch nicht haben.
Ja. Ja, also Sport ist natürlich auch beeindruckend, aber das müssen auch Leute machen, die es können, ne? Also ich zum Beispiel kann es gar nicht. Da gibt es eben die einzelnen SpezialistInnen von uns, die sich auf die Bereiche konzentriert haben. Ja.
Ja. Okay, nochmal ein letzter Wechsel, Emanuel.
Ja, wobei ich zu dem kurz noch ergänzen möchte, manchmal kann Live-Audiodeskription auch ein Vorteil sein, nämlich hier in Düsseldorf oder in Rheinland, auch in Köln, wird bei den Rosenmontagszügen werden Live-Audiodeskriptionen angeboten. Und dabei erhält man natürlich viel mehr Informationen, als diejenigen Menschen zur Verfügung haben, die einfach nur so zuschauen. Was dazu geführt hat, dass ich dann immer meine Frau neben mir informieren muss, was gerade oder woher die Menschen kommen, weil die ganzen Hintergrundinformationen bei mir auflaufen, die eben sonst nicht offensichtlich sind. Also es hat auch manchmal gewisse Vorteile. Zum Schluss noch mal eine Frage. Sie hatten das kurz erwähnt, dass Sie auch selbst Standards mitgewirkt haben. Das heißt, es gibt bestimmte Standards, die für Hörfilme ja, erfüllt sein müssen oder sein sollen. Und die Frage, ja, wie wird am Ende eigentlich festgelegt, ob diese Standards erfüllt sind? Das heißt, gibt es bestimmte Standards auch, wie ein Hörfilm abgenommen wird?
Ah, das wäre toll. Ja,
Okay.
leider nein. Also, das ist sehr, sehr willkürlich und das ist auch wirklich etwas, woran ich sehr leide, weil auch unser Beruf ist nicht geschützt, ne? Also, es kann jede Person, jede sehende Person kann jetzt einfach sagen: Oh, finde ich aber eine tolle Sache, ich beschreibe jetzt mal drauf los, weil ich muss ja nur sagen, was ich sehe. Und unterschätzt dabei aber tatsächlich die Komplexität dieser Arbeit. Deswegen bin ich immerhin schon mal froh, dass wir Standards haben, die wir auch der Blindenverband mit abgesegnet hat, sozusagen, ne? Aber eben auch die öffentlich-rechtlichen und dann eben auch die FFA und auch Hörfilm e.V. und auf die wir uns verbindlich einigen konnten, was also in einer Audiodeskription enthalten sein muss, wie zum Beispiel Figurenbeschreibungen, Ortsbeschreibungen, abwechslungsreiche Sprache und so weiter. Da gibt's, kann man auch, ich kann Ihnen noch einen Link schicken, man kann die auch nachlesen. Im Internet sind die zugänglich. Also das ist alles gegeben und natürlich muss es auch eine gewisse es gibt auch Vorgaben für die Tongestaltung, müssen nämlich nach einer bestimmten TV-Aussteuerung gepegelt sein. Das nennt sich R128. Das wird schon geprüft bei den Sendern, wenn dann sozusagen das fertige Sendeband angeliefert wird vom Film mit der Audiodeskription, dann wird geprüft, ob die Tonmischung sich in diesem, da gibt es eine kleine Möglichkeit auch davon abzuweichen, aber ob sich sozusagen in diesem Tonbereich befindet und wenn nicht, gibt es eine Reklamation, da muss man halt nochmal ran, ne? Aber das wissen Tonmeister dann und Tontechniker. Aber ansonsten inhaltlich nimmt das niemand ab. Auch nicht die FFA oder die DFFF, die dafür Fördergelder zur Verfügung stellen. Das haben wir damals schon angeprangert und gesagt, aber irgendjemand von euch muss das doch eigentlich prüfen, wenn ihr schon Geld dafür zur Verfügung stellt. Nee, das macht keiner. Und das führt leider zu Wildwuchs, muss ich wirklich sagen. Also es gibt wirklich viele Audiodeskriptionen, die wirklich mangelhaft sind. Weil da einfach Menschen das tun, weil sie auch manchmal einfach glauben, sie tun was Gutes, ne? So aus dem Gutmenschentum heraus. Ich tue was für Blinde, aber eigentlich nicht verstehen, dass wir und auch gerade der Verein dahinter wirklich ist, uns geht es um eine Professionalisierung. Also das ist ein richtiger Beruf, das ist ein Job, mit dem man auch Geld verdient und der gelernt werden muss, tatsächlich. Das ist mir ganz, ganz wichtig, darauf hinzuweisen. Es ist was, das muss man lernen. Es gibt die Hörfilmakademie eben, die ich zusammen mit einer Kollegin Marit Bechtloff gegründet habe und wir bieten eine halbjährige Ausbildung an, um diese Arbeit zu lernen, für blinde und für sehende Menschen.
Gut, ja, da gibt es also noch eigentlich ja, viel zu erreichen. Zurück zur Berlinale und aber jetzt vielleicht auch neben oder außer der Audiodeskription zum Thema Barrierefreiheit auf der Berlinale eben auch für zum Beispiel gehörlose Menschen oder Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Wie ist das Konzept der Barrierefreiheit auf der Berlinale?
Ja, also das ist natürlich eine recht komplexe Angelegenheit. Die Berlinale ist ja das größte Publikumsfestival der Welt. Sprich, also wir haben jährlich circa 400.000 BesucherInnen, die zu dem Festival kommen. Die besondere Herausforderung bei der Berlinale ist eben auch, dass wir sehr, sehr viele unterschiedliche Locations haben, unterschiedliche Orte, an denen wir Filme zeigen, aber eben auch nicht nur Filme, sondern wir haben auch Veranstaltungsorte, an denen es Fachveranstaltungen gibt, Paneldiskussionen, Filmgespräche etc. Also die Logistik hinter der Berlinale ist eine extrem große Herausforderung. Und was den Barrierefreiheitsbereich angeht, ist das eben auch eine nochmal besondere Herausforderung. Die Arbeit der Berlinale besteht darin, dass wir versuchen, möglichst einen guten Überblick darüber zu geben, was wir an Barrierefreiheitsangeboten haben. Das ist einerseits eine Beschreibung der Barrierefreiheit vor Ort. Wir bieten beispielsweise ein Early Boarding System zu den Vorstellungen an. Das heißt, Menschen, die Unterstützung brauchen, können sozusagen vor dem regulären Einlass schon in den Saal. Wir haben verschiedene sozusagen Info-Counter, Accessibility-Counter vor Ort, wo Menschen sich hinwenden können, wenn sie Fragen haben zum Thema Barrierefreiheit in den einzelnen Locations, aber eben auch zum Programm. Also neben dem barrierefreien Programm Audiodeskription und erweiterte Untertitel bieten wir natürlich auch noch Veranstaltungen an, die zum Beispiel eine Live-Untertitelung haben oder eben verdolmetscht werden in deutsche Gebärdensprache. Also es ist sehr vielseitig. Was wir versuchen vor allem ist, diese ganzen Informationen möglichst gut an unsere BesucherInnen heranzutragen. Das heißt, wir versuchen möglichst viel über unsere Webseite zu kommunizieren. Wir haben eine eigene Barrierefreiheitsseite. Da stehen alle Informationen zum Thema Tickets für Menschen mit Behinderung, eben jeweils die Beschreibung der einzelnen Spielstätte und die Barrierefreiheit vor Ort, unsere ganzen Service-Dienstleistungen und eben das komplette barrierefreie Programm mit Audiodeskription und erweiterten Untertiteln. Genau, also es ist ein Zusammenspiel sozusagen aus mehreren Departments auch bei der Berlinale. Also das ist einmal die Kommunikationsabteilung, die unsere Webseite bestückt, dann unsere Abteilung, die wirklich auch sehr groß ist, die sich mit dem Thema Ticketing und Tickets für Menschen mit Behinderung auch beschäftigt. Und eben unser ganzes Kinopersonal vor Ort, was auch entsprechend immer gebrieft werden muss zu dem Thema Barrierefreiheit. Genau.
Ja. Also auch hier die Website zentrales Kommunikationsinstrument. Das heißt, wenn jemand Informationen sucht, erstmal auf die Website schauen. Auf der Basis kann man dann seinen Besuch als Mensch mit Behinderung gut planen. Wir werden sicherlich auch
Ganz genau.
die Linke, die Shownotes stellen und auf die Art und Weise können dann Menschen ihren Weg finden. Wir kommen allmählich zum Ende. Ja, deswegen möchte ich Ihnen nochmal die Gelegenheit geben, etwas, was wir vielleicht übersehen haben oder was Ihnen nochmal besonders wichtig erscheint, für die diesjährige Berlinale noch zu ergänzen. Oder waren wir erschöpfen genug.
Also wir sind schon ziemlich ausführlich gewesen, Anke. Was meinst
Ja.
du?
Also
Ja, gut.
ich glaube auch,
Ja.
mir bleibt eigentlich nur zu sagen, kommen Sie zu uns, besuchen Sie uns. An eben ausgewählten Terminen sind wir vor Ort, mindestens 2 Personen. Wir haben eben Leihhandys da für alle, die kein Smartphone besitzen oder eben die mit der App Probleme haben. Dafür haben wir vorgesorgt, sodass es keine Hürde geben sollte, zu uns zu kommen. Wir begleiten in den Saal, zu den Toiletten. Also versuchen da wirklich unser Bestes zu geben. Kommen Sie zu uns, sprechen Sie mit uns, geben Sie gerne Feedback. Also das ist immer schön, immer toll, das zu bekommen. Genau, das wäre so die größte Freude.
Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Haben Sie beide ganz, ganz herzlichen Dank für diese ausführliche und ja auch motivierende Art, die Audiodeskription darzustellen und zu erklären. Ich habe heute viel gelernt und bedanke mich ganz herzlich auch im Namen unserer Hörer und Thomas wird jetzt noch in der Hausmeisterei die anderen Details abdecken, ne?
Okay, auch von mir vielen, vielen Dank und tschüss und ich werde ganz bestimmt mal vorbeischauen.
Ja, vielen Dank
Großartig.
an Sie auch. Ja, und wir freuen uns.
Danke.
Ja, vielen Dank auch von
Dankeschön.
meiner Seite, genau. Wir sehen uns auf der Berlinale.
Okay,
Ja.
tschüss.
Tschüss,
Tschüss.
tschüss.
Hausmeisterei. Schnell die Nase geputzt und weiter geht's. Das war wieder mal ein faszinierendes Gespräch, bei dem man als Host so viel über ein Fachgebiet und die dort arbeitenden Menschen erfährt, dass die gewonnenen Erkenntnisse und die wirklich schönen Erfahrungen mit den Menschen, die Mühen der Vorbereitung und Nachbereitung um ein Vielfaches überwiegen. Es ist einfach toll, Teil eines solches Projektes zu sein. Doch jetzt mal genug geschwärmt. Wir kommen zur Hausmeisterei. Hier ist über 2 Dinge zu berichten. Erstens das Geräuschrätsel und zweitens Ergänzungen zum Thema Audiodeskription. Und damit beginnen wir auch. Am 24. März dieses Jahres wird in Berlin der Deutsche Hörfilmpreis des DBSV verliehen. Wer schon einmal die Nominierten kennenlernen will, findet diese unter deutscher-hörfilmpreis.de, buchstabiert mit OE, und kann dort nachlesen und nachschauen, wer dort auf der Nominiertenliste ist. Übrigens, die ganze Fokusgruppe ist zu diesem Event eingeladen. Eine schöne Geste der Anerkennung für uns Ehrenamtliche. Und wer darüber hinaus wissen will, wann Hörfilme im Fernsehen laufen, der sei auf hörfilm.info, buchstabiert ebenfalls mit OE, verwiesen. Ein Angebot des DBSV, auf dem aktuelle Sendetermine im Fernsehen sowie Empfehlungen zu Neuigkeiten aus den Mediatheken und Streamingdiensten verzeichnet sind. Hier wird auch auf neue Titel im DVD- und Blu-ray-Segment hingewiesen. Und die vorhin angesprochene App Greta ist über den App Store bei Apple oder den Play Store bei Google herunterzuladen. Nähere Informationen zu dieser Anwendung gibt es unter www.greta und Starks. .de/Greta. Alle Links haben wir auch noch mal in der Folgenbeschreibung abgelegt, falls ich beim Vortragen ein bisschen zu schnell war. Hausmeisterei Teil 2. Haben Sie das Geräusch aus dem Dezember erkannt? Schneeschaufeln oder wie wir in Berlin sagen, Schneeschippen war die richtige Antwort. Auch das heutige Geräuschrätsel ist jahreszeitlich gebunden. Ton ab, bitte. um einen unserer wunderbaren Thermobecher mit unserem Logo zu gewinnen, schicken Sie bitte Ihre Lösung an folgende E-Mail-Adresse: podcast@sehenimalter.org, alles klein und zusammengeschrieben. An dieser Adresse können Sie auch Lob und Kritik sowie Anregungen und Themenvorschläge für diesen Podcast senden. Das Podcast-Team wünscht allen Hörerinnen und Hörern einen guten, gesunden Start ins Jahr 2026. Auch in diesem Jahr freut sich das Team über jedes Like und jedes Abo unseres Podcasts. Und bevor die Schlussklappe fällt, um im Filmjargon zu bleiben, vielen Dank fürs Zuhören, empfehlen Sie uns weiter und bleiben Sie uns gewogen, bis es im Februar wieder heißt: Herzlich willkommen zu Übers Ohr, dem Podcast zum Sehen im Alter.